Ja, also einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, bei euch zu sein und habe auch ganz, ganz liebe Grüße mitgebracht aus Süddeutschland, von der Schwäbischen Alb. Also bei uns ist es auch heiß, regnet vielleicht nicht so viel wie bei euch hier, aber ja, ist richtig schön, auch bei uns. Ja, wir haben ja heute das Thema Freude. Und Peter hat ja schon viel erzählt, hat auch erzählt, dass ihr viele Veranstaltungen hier habt, auch viele Spiele. Es wird wirklich eine fröhliche Geschichte, glaube ich, diese Freizeit, so wie ich das so zugehört habe. Und ich hoffe, dass der biblische Beleg, auch was Freude betrifft, euch auch ermutigt aus diesem Brief des Apostel Paulus, Freude. Peter hat gesagt, wenn jemand traurig ist, ja, und jemand zu ihm kommt und sagt, freu dich, dann ist es irgendwie komisch, ja, oder so. Aber wisst ihr, das ist so, manche Leute, die haben äußerlich alles, aber innerlich keine Freude. Und manche Leute haben äußerlich gar nichts und das Herz voller Freude. Und deshalb ist diese Freude so wichtig, diese Freude am Herrn zu haben und sich am Herrn zu erfreuen. Und ich glaube, der Philipperbrief, der hilft uns oder wird uns da auf diesem Weg helfen, diese Freude festzuhalten, die uns in allen schwierigen Situationen, aber auch in guten Situationen diese Freude erhält und dass wir diese Freude am Herrn haben. Ich steige mal mit einer kleinen Geschichte ein. Ein Theologiestudent wurde mal geprüft, in der Bibelkunde. Und ein Professor fragte ihn, ja, was steht so im Philipperbrief? Und der hat ja das alles gelernt, hat er gesagt, freut euch in dem Herrn. Na, hat der Professor war noch nicht ganz zufrieden, hat er gesagt, steht da noch was anderes drin im Philipperbrief? Da sagte der Student, ja, abermals sage ich euch, freut euch in dem Herrn. Ja, also Paulus wiederholt das sogar zweimal, ja, in Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn. Ich habe also diese Vorträge ein bisschen eingeteilt. Ich habe eigentlich 6 Vorträge vorbereitet, sogar 7. Und der erste Vortrag ist Freude an Gottesgeschenken, der zweite Freude an der Gemeinde, der dritte Freude am Evangelium, der vierte Freude an geistlichen Vorbildern, dann Freude am Herrn und Freude in allen Lebenslagen. Das wäre so die Einteilung des Philipperbriefes, wie wir auch gehen werden durch diese Tage. Und ja, ich möchte mal einfach beginnen mit, wo der Brief geschrieben wurde, an wen er geschrieben wurde, dass man so ein bisschen einen Überblick auch hat über den Philipperbrief. Vor einigen Jahren war Felicitas und ich eingeladen von einem Ehepaar aus einer Göppinger Gemeinde auf einer griechischen Insel Urlaub zu verbringen. Und wir haben dann auch in der Nähe war die Stadt Philippi besucht. Und das ist so ein kleines Städtchen, sieht recht ja, so unscheinbar aus, aber doch, das ist die erste Stadt in Europa, die das Evangelium gehört hat. Das ist das Interessante. Und der erste Christ, der in Europa zum Glauben gefunden hat, also aus den Heiden, war der Kerkermeister zu Philippi. Das ist interessant, ja. Und so ist dann die Gemeinde entstanden. Also Philippi war zur Zeit des Neuen Testamentes eine römische Stadt. Sie existierte schon Jahrhunderte vorher und wurde 358 und 357 vor Christus vom König Philipp II. Von Makedonien, das war der Vater von Alexander dem Großen, gegründet und erhielt dabei seinen Namen. Nach dem Sieg der Römer dann über Makedonien war diese Stadt 168 vor Christi eine römische Provinz. Interessant wird es erst, als im Jahr 42 vor Christus als dieser Antonius dann bei der berühmten Schlacht zu Philippi, und das kann man da auch, wenn man das Städtchen besucht, auch das Feld sehen, wo diese Schlacht stattgefunden hat, diese zweite Cäsarmörder Cassius und Brutus besiegte, so wurde die kleine Stadt Philippi eine römische Kolonie und vor allem für römische Veteranen. Da lebten also so Soldaten, die in Rente waren, ja, und haben sich da so noch ein bisschen schönen Lebensabend gemacht. Und diese Stadt hatte praktisch einen ganz besonderen Stand. Sie hatte das Ius Italicum gehabt, dem italienischen Recht, das römische Bürgerrecht. Also jeder, der in Philippi wohnte, hatte was Besonderes. Er war also römischer Bürger. Ja, und Paulus geht ja darauf ein und sagt den Philippern in diesem Philipperbrief an einer Stelle, sagt er ihnen, euer Bürgerrecht ist in den Himmel, also bildet euch nichts da ein, dass ihr jetzt Bürger von Philippi seid, sondern freut euch, dass ihr eigentlich Bürger im Himmel seid. Die Stadt Philippi lag auf einer Hauptverbindungsstraße zwischen Rom und Kleinasien und da lagen auch große Gold- und Silberminen. Und so begann diese Stadt eben auch an Bedeutung zu gewinnen. Die Einwohner der Stadt kamen aus verschiedenen Kulturen. Das waren Griechen, Römer, auch Ureinwohner, die hießen Thrakider. Und dementsprechend bunt war auch die Religion in Philippi. Da gab es griechische Götter, orientalische Götter, thrakirische Götter, Kaiserkult, also eine bunte Mischung sozusagen. Das Judentum war in Philippi ganz unterbelichtet. Da gab es nicht mal eine Synagoge, weil um eine Synagoge zu gründen, brauchte man 10 erwachsene Männer. Und da gab es die nicht, also waren nur ein paar Frauen, die einfach eine Gebetsstunde abgehalten haben am Fluss. Und so hat sich Paulus dann eben zu diesen Frauen hingesetzt und da kam dann die Lydia zum Glauben. Das war eine Proselytin, mit einem Juden verheiratet und sie bekehrte sich bei Paulus. Also wir kennen also 3 Christen, Lydia, Kerkermeister, die Sklavin, aus der er den Wahrsagergeist ausgetrieben hat. Wir kennen den Epaphras oder Epaphroditus, der eben diese Gabe zu Paulus rübergebracht hat nach Rom. Wir kennen die Eudia und Syntyche und den Clemens. Also die praktisch, das waren die Gemeindeglieder in Philippi. Aus diesem Brief wird auch deutlich, dass die Stadt Philippi nach ihrer Gründung einige noch kleine Schwierigkeiten hatte bei ihrem Gemeindeleben. Und so hatte Paulus auch einige Dinge geschrieben in seinem Brief, um die Philipper zu ermahnen, zum Beispiel aufzupassen auf die Juden, die sie abbringen wollen vom Glauben. Nun, interessanter ist ja, dass damals die Briefe nicht mit der Post verschickt wurden, so wie heute, oder per SMS oder WhatsApp oder so. Das gab eine Schneckenpost, die sehr, sehr lang brauchte, von zum Beispiel Philippi aus heutigem Griechenland bis nach Rom in Italien. Und man konnte die Briefe nicht einfach abschicken, sondern man musste jemanden schicken mit dem Brief. Und da war man lange unterwegs, bis man eben den Brief abgeben konnte. Und die Gemeinde in Philippi unterstützte Paulus treu in seiner Missionsarbeit und schickte eben Epaphroditus mit einem Brief zu Paulus mit einer Gabe, die ihm dann geholfen hat, über seine Ausgaben, mit seinen Ausgaben zurechtzukommen. Und dann schickte Paulus eben Epaphroditus zurück nach Philippi und mit einem Brief, in dem er die Geschwister ermutigte. Also es wird in der Geschichte angenommen, dass Paulus den Brief geschrieben hat, steht ja auch im Philipperbrief, ja, dass Paulus den Brief geschrieben hat. Und so, da tut keiner irgendwie daran rummachen, dass das vielleicht nicht Paulus geschrieben hätte. Und geschrieben hat Paulus diesen Brief aus Rom. Und zwar war er da, eben in Rom. Ich muss mal weiterklicken, dass wir da sehen, die geografische Lage, wo Philippi ist, das seht ihr hier, ja, das ist auch geschrieben. Und der Verfasser war Paulus, das ist auch klar, da braucht man gar nicht überlegen. Der Ort der Verfassung war Rom, von wo Paulus eben diesen Brief geschrieben hat. Er ist verhaftet worden in Jerusalem, berief sich dann auf den Kaiser und wartete dort auf seinen Prozess. Und als er den Philipperbrief geschrieben hat, war der Prozess schon so weit fortgeschritten, dass Paulus quasi schon kurz vor dem Prozessbeginn war und im Prätorium untergebracht war. Prätorium, das ist da, wo auch die Leibgarde eben des Kaisers eben untergebracht war, und da war Paulus. Warum hat Paulus diesen Brief geschrieben? Zur Zeit des Schreibens sieht Paulus einen baldigen, glücklichen Ausgang seiner Gerichtsverhandlung voraus, rechnet auf seine Befreiung, und das war gegen Ende eben seiner Gefangenschaft möglich. Die Gemeinde zu Philippi hatte von seiner schwierigen Lage erfahren und schickte jemanden eben dahin mit einer Hilfe. Und schließlich befanden sich Lukas und Aristarchus, die mit Paulus in Rom angekommen waren, nicht mehr dort, denn es stehen keine Grüße von ihnen in diesem Brief, während sie in den Briefen an Kolosse und Philemon da sind. Aufgrund dieser biblischen Belege und der unbestrittenen Zeugnisses gehen wir aus, dass der Brief ungefähr 63 nach Christus geschrieben wurde. Was ist denn der Schwerpunkt und das Ziel dieses Briefes von Apostel Paulus? Nun, Paulus schickte ja Epaphroditus zurück. Und da hätten ja die Philipper sagen können, ja, warum schickt Paulus jetzt jemanden zurück, den wir dahin geschickt haben, damit er Paulus hilft. Aber er wollte ihn zurückschicken, weil er krank war und er wollte einfach die Gemeinde ermutigen und er musste das auch irgendwie begründen und deshalb schrieb er diesen Brief. Und Paulus benutzt eben diesen Anlass, dann auch eben in diesem Brief einige andere Dinge noch zu erwähnen und die werden wir dann miteinander betrachten. Der Schwerpunkt in diesem Brief ist klar Freude. Paulus spricht hier wirklich von Freude und wir lesen den Philipperbrief 16 Mal von Freude. Ich habe mal so ein bisschen so einen Überblick gemacht, wie viel von Freude im Philipperbrief gesprochen wird, ja, und habe das mal so ein bisschen gegliedert. Freude im Gebet, Freude in der Christusverkündigung, Freude in der Hoffnung, im Glauben, in der Einigkeit, im Opfer. Und ihr seht, eine ganze Menge kann man aus diesem Brief rausnehmen, was Paulus über Freude hier spricht. Die Worte freuen und sich freuen kommen sehr oft vor. Und das ist auch wichtig, weil ich denke, diese Freude brauchen wir auch im Glauben. Wir Christen brauchen Freude im Glauben. Wir dürfen nicht so rumlaufen, Leute, wie so Kaffeekannen, ja, mit langen Gesichtern, sondern wie Teekannen, ja, so ein bisschen fröhlich gucken. Ja, ja, da war mal eine Frau unterwegs in einem Zug und sah einen Mann da sitzen, der so ein ganz verdrießliches Gesicht hatte und sie wusste nicht, was das ist, aber hat wahrscheinlich gedacht, es muss bestimmt ein Christ sein, weil er so komisch, traurig, süß-sauer aussieht. Ja. Und dann fragten sie, sind Sie Christen? Hat er gesagt, nein, ich habe eine Magenverstimmung. Also dem ging es schlecht, ja. Aber Paulus möchte hier sagen, freut euch, ja. Und das ist so ein Imperativ. Er sagt, freut euch in dem Herrn. Und nur da können wir uns freuen, wirklich, in dem Herrn Jesus Christus. Und wir wollen heute Abend mehr über das Thema sprechen, die Freude an Gottes Geschenken. Und ich werde heute Abend nur über zwei Verse mit euch sprechen. Das war so kurz die Einleitung. Und werde daraus eben ableiten über die Geschenke, die Gott seinen Kindern macht. Philipper 1, Verse 1 bis 2. Ich lese jetzt den Text. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Freunde, es ist ein besonderes Vorrecht, wenn wir zur Familie Gottes gehören. Das ist etwas Großartiges, überhaupt eine Familie zu haben. Überlegt mal, heute leben viele Leute in so Patchwork-Familien. Meine, deine, unsere Kinder oder so, ja. Und ich bin selber in so einer Familie aufgewachsen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Es ist nicht einfach, ja, wenn man ja nicht so als eigene Familie hat. Heute redet man von Elter 1 und Elter 2. Manchmal sind beide Eltern Männer oder beide Eltern Frauen. Es ist eine verrückte Zeit, in der wir heute leben. Und was für ein Vorrecht ist es, in einer Familie zu leben, so in einer Familie Gottes, in einer geistlichen Familie. Und was ist eine geistliche Familie? Nun, wir sehen hier in unserem Text, eine geistliche Familie ist, wenn Gott unser Vater ist. Dann gehören wir zur geistlichen Familie. Erst wenn er unser Vater ist, dann gehören wir dazu. Und die Bibel zeigt uns, wie wir das machen können, wie wir zu dieser Familie dazugehören können. Ja, also ich kann nie zu einer Familie dazugehören, wenn ich nicht adoptiert bin oder in diese Familie hineingeboren bin. Und deshalb schreibt Johannes in 1. Kapitel, Johannes 1, Verse 12 bis 13, allen aber denen, die ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Geblüt oder dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also wie wird man Mitglied einer Familie Gottes, wenn man aus Gott geboren wird? Und wie passiert das, dass man aus Gott geboren werden kann, wenn man Jesus Christus glaubt, wenn man Jesus in sein Leben aufnimmt? Und dann gehört man zu Gottes Familie. Und dann ist man ein Kind Gottes. Und dann möchte ich sagen nochmal, was das Besondere ist, wenn man zu Gottes Familie gehört. Also ich habe mich heute auch unterhalten mit jemandem, der gesagt hat, also mein größtes Ziel ist, meinen Kindern Geschenke zu machen, meine Kinder zu versorgen, meine Kinder alles zu geben, was ich nur kann. Und wie viel mehr tut Gott das mit uns, wenn wir seine Kinder sind, dann überschüttet er uns mit seinen Geschenken. Und deshalb ist mein Thema heute Freude an Gottes Geschenken. Und der erste Gedanke ist, was ist da ein Gottes Geschenk? Freude am Geschenk der Gotteskindschaft. Und da sind mir besonders die Worte wichtig, Knechte Jesu Christi an Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Dieses Wort Knechte wird in den anderen Übersetzungen oft auch mit Sklaven übersetzt. Also unsere modernen Übersetzungen wollen das ein bisschen abschwächen und sagen, wir sind Knechte Jesu Christi oder Diener Jesu Christi. Aber eigentlich der griechische Begriff hier ist Sklave Jesu Christi. Sklaven wurden damals in der Regel relativ gut behandelt. Es kommt natürlich auch darauf an, wo sie waren. Sie wurden meist nicht so oft in der Neuzeit oder auf irgendwelchen Plantagen eingesetzt, sondern die waren manchmal sogar Ärzte als Sklave. Die waren auch wirklich, haben manchmal ganz gute Berufe gehabt. Aber sie waren eben nicht frei, sie waren Sklaven. Und deshalb ist es so bedeutsam, dass Paulus hier nicht als Apostel sich bezeichnet, sondern als Sklave Jesu Christi. Als Theologe, als Gemeindegründer, als Pioniermissionar oder als Säule der Christenheit, das wäre ja schon ein guter Begriff, sage ich mal. Aber Sklave, sich nennen als Sklave, vielleicht tut er auch das deshalb, weil er im Gefängnis saß und ihm das schmerzlich bewusst war, dass er nicht frei ist und er sagt, ich bin ein Sklave Jesu, vielleicht ist das der Grund. Aber was ist ein Sklave Jesu Christi? In Galater 5, Vers 1 steht, für die Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nur fest und lasset euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ja, das widerspricht sich doch, was ich jetzt gesagt habe, oder? Einerseits sollen wir frei sein, wie hier Galater 5, Vers 1, und auf der anderen Seite sind wir Sklaven. Was ist jetzt richtig? Sind wir Knechte, Sklaven oder sind wir frei? Können wir Kinder Gottes sein und gleichzeitig Sklaven sein? Auf den ersten Blick ist es natürlich ein bisschen widersprüchlich, aber ich möchte es ein bisschen nochmal klar machen. Das Bild der Kinder steht als Nähe zu Gott. Als wenn wir Kinder sind, dann bezeichnet das unsere Nähe zum Vater. Der Vergleich mit Sklaven verdeutlicht, dass wir sein Eigentum sind, dass wir ihm gehören. Das bedeutet das eigentlich. Manchen befriedigt aber wahrscheinlich das auch nicht, weil er dann sagt, ich will aber niemals ein Sklave sein, nicht einmal Sklave Jesu Christi. Ich will ein freier Mensch sein, ein freier Mann sein, über mein Leben selber verfügen. Darauf gibt es eine sehr ernüchternde Antwort. Du bist immer ein Sklave gewesen und wirst es auch immer sein in deinem Leben. Entweder du bist Sklave Jesu oder du bist ein Sklave der Sünde. Also eins von zwei bist du immer. In Römer 6, Verse 16 bis 18 sagt Paulus, wisset ihr nicht, dass wenn ihr euch da selbst als Sklaven zum Gehorsam, ihr, dessen Sklaven ihr seid, dem gehorcht ihr auch, entweder der Sünde zum Tode oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bilde der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin Sklave der Sünde oder Sklave der Gerechtigkeit. Sklave Jesu oder Sklave des Teufels. Eins von zwei kann ich immer wählen. Was bin ich? Nicht Christen, die sich für frei halten, unterliegen einer grausamen Täuschung. Sie sind Sklaven Satans. Das ist so. Und man kann eben Sklave Jesu sein. Und eigentlich ist Sklave Jesu die wirkliche Freiheit. Und Sklave Satans ist die wirkliche Sklaverei. In Epheser 2, 1 bis 3 sagt Paulus, auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandelten, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nach dem Geist, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welchen auch ihr alle einhergingt in den Lüsten eures Fleisches, indem er den Willen des Fleisches und der Gedanken tatet, und wir waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Hier zeigt uns die Schrift ganz klar, dass wir den Willen des Fürstens, der in der Luft herrscht, des Teufels, taten, als wir noch keine Christen waren. Das scheinbar Paradoxe ist eine wunderbare Wahrheit für den, der durch Gottes Gnaden entdecken durfte: Nun bin ich als Sklave Christi wirklich frei. Ich lebe für Jesus. Ich lebe mit Jesus. In Römer 6, Vers 20 sagt Paulus: Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie der Gerechtigkeit. Welche Furcht hattet ihr denn damals von den Dingen, derer ihr euch jetzt schämt? Denn das Ende derselben ist der Tod. Das ist die Sklaverei der Sünde. Dann schämt man sich. Man schämt sich auch, wenn man zurückschaut in sein Leben, als man noch kein Christ war, und sagt: Mensch, was war ich damals für ein Mensch? Ja? Und deshalb ist die Frage heute an dich ganz klar: Wessen Sklave bist du? Bist du Sklave der Gerechtigkeit oder Sklave Christi, oder bist du Sklave des Teufels? Das Zweite, was uns hier Paulus erwähnt, ist Freude am Geschenk der Gemeinde. Und da ist dieses Wort mir wichtig, eben: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Das Wort aller Heiligen ist mir auch wichtig, ja. Und was zur Gemeinde noch gehört, sind natürlich auch Aufseher, beziehungsweise Älteste und Diakone, Dienern. Das griechische Wort Hagios bedeutet hier also ein Objekt der Ehrfurcht, ja. Wir sind praktisch Heilige. Heilig ist nach diesem Verständnis alles, was aus dem alltäglichen Bereich herausgenommen und Gott zur Verfügung gestellt worden ist. Also heilig bedeutet nicht sündlos. Also ich bin nicht heilig, wenn ich keine Sünde mache. Natürlich führt mich diese herausgenommen sein und für Gott eben in sein Reich versetzt sein schon von der Sünde. Aber wir wissen ja ganz genau, dass wir ab und zu doch sündigen, dass wir nicht so heilig sind, dass wir sündlos sind. Also heilig ist eigentlich das Herausgenommensein und für Gott zur Verfügung gestellt sein. Das ist das. In 2. Timotheus 2, Vers 20 schreibt Paulus: In einem großen Hause gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich zu solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Also heilig bedeutet, dass Gott dich absondert für etwas ganz Besonderes und du gehörst dann eben zu seinem Haus, zu einem Gefäß der Ehre. Viele Menschen meinen, Heilige seien Männer oder Frauen mit besonderer Frömmigkeit. Aber das ist nicht so. Gewöhnlich müssen wir schon lange tot sein, wenn wir so heilig sind wie zum Beispiel die Heilige der katholischen Kirche. Ja? Die sind ja alle tot. Die werden ja erst heilig gesprochen, wenn sie tot sind. Aber bei uns in unseren Kirchen und Gemeinden sind eigentlich die Heiligen alle lebendig. Und ihr sitzt ja alle hier, ihr Heiligen. Ja? Ihr seid ja ganz lebendig vor mir. Gott betrachtet das Heiligsein ganz anders. Paulus nannte die Gläubigen in Korinth Heilige, und die Gläubigen in Korinth, die waren gar nicht so heilig, wie wir denken vielleicht. Da gab es ja ganz schön Menschen, die in ganz schön Sünde gelebt haben. Ja? Die waren gar nicht perfekt. Was macht einen Menschen dann zum Heiligen? Nun, die Antwort ist hier Philipper 1, Vers 1, Heiligen in Christus. Also abgesondert für Christus, das ist eigentlich heilig sein. Ich will das mal ein bisschen als Beispiel nochmal bringen, um das zu verdeutlichen. Ein kleines Mädchen kommt gerade aus dem Süßwarenladen heraus und hat mit seinem Taschengeld einen Lutscher gekauft. Ja, das habe ich als Kind auch immer gemacht. Ne? Bei uns gab es immer so, aus Zucker hat man solche verschiedene Tiere gegossen und die hat man verkauft. Das ist so ein Lutscher, ne? Aus Zucker geschmolzenen. Und so hat sie sich einen Lutscher gekauft und dann kommt ihre Freundin ihr entgegen. Und dann wusste sie ganz genau, jetzt als gut erzogenes Mädchen, ja, jetzt muss sie natürlich den Lutscher der Freundin geben, weil, naja, man muss ja teilen und Lutscher teilen ist ein bisschen schwierig, ja. Also was macht sie dann? Sie schlägt den Lutscher ab und indem sie ihn in den Mund steckt und abgeschleckt hat, hat sie ihn für sich geheiligt, abgesondert sozusagen. Ja. Und dann hat die Freundin dann gar nicht mehr gewollt. Ne? Und durch das Abschlecken sondert man praktisch dann für sich ab. Und dieses kann mit der stellungsmäßigen Heiligung verglichen werden. Und im Moment, wo ich Jesus Christus annehme, gehöre ich zu Gott und bin ein Heiliger. Ich bin abgesondert für Gott. Das versteht die Bibel darunter. Und dann das Leben eben, das verändert wird, dann schlägt das Mädchen den Lutscher dann weiter ab und irgendwann mal gibt es ihn nicht mehr, ist er im Körper drin, ja, und ist weg, dieser Lutscher. Und so ist es ja in unserem Leben auch, ihr seid dann in Christus. Und wenn unser Leben ist verborgen in Christus, in Gott. Das ist dieser fortschreitende Prozess der Heiligung, wo wir dann ganz in Jesus Christus sind. Wenn du Jesus liebst und dein Leben Jesus anvertraut hast, bist du ein Heiliger. Gehörst zur Familie Gottes. Für Gott bist du ein Heiliger und Geliebter in Christus. Und mit diesen Privilegien kommt die Verantwortung, eben auch ein entsprechendes Leben zu leben. Das ist nicht so, ich bin ein Heiliger und kann dann machen, was ich will. Kann auch weiter sündigen und lügen und betrügen. Nein, ich habe die Verantwortung, ein heiliges Leben zu führen, weil der heilige Gott, der mich für sich abgesondert hat, möchte, dass ich auch ihm entsprechend lebe. Unsere Bemühungen um ein heiliges Leben sind nicht die Ursache unserer Heiligkeit, sondern die Folge. Also, dass ich dann heilig lebe, ist die Folge dessen, dass Gott mich schon abgesondert hat. Wir sind heilig Gemachte. Ich möchte noch ein paar Bibelverse lesen, die das nochmal klarstellen. 1. Korinther 1, Vers 2. Da schreibt Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort bei ihnen und bei uns. Oder in 1. Korinther 6, wisset ihr nicht, dass das Ungerechte das Reich Gottes nicht erben wird? Irret euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuberer, weder das Reich Gottes ererben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Seht ihr, unser früheres Leben, wie es auch war, ja, kann schlimm gewesen sein. Aber hier sagt Paulus, ihr seid geheiligt, ihr seid abgewaschen, ihr seid gerechtfertigt. Das tut Gott mit uns. Und dann gehören wir ihm. Christen sind also keine Heiligen, in Anführungsstrichen im langläufigen Sinn, also fast sündlos, völlig abgehoben und weltfremd, sondern sie sind abgesondert für Gott und leben für ihn. Das ist eigentlich Christsein. Es kommt auch bei Christen vor, dass sie in Sünde fallen, dass sie am Eigentum anderer schuldig werden. Das nennt die Bibel nämlich Diebstahl oder Götzendienst. Aber zumindest solche, die ihr Christsein wirklich ernst nehmen, rechtfertigen, verharmlosen und vertuschen solches Versagen nicht, sondern sie erkennen ihre Schuld an, bitten Gott um Vergebung und setzen alles dran, dass diese Dinge sich nicht wiederholen. Das ist Christsein, ja. Man kann schon mal hinfallen, aber die Gnade ist ja, dass wir wieder aufstehen können, weil Gott uns die Kraft dazu gibt. Ihr lieben Heiligen, die ihr alle hier sitzt, ja, könnt ihr euch einen größeren Ansporn vorstellen, die Sünde zu meiden in eurem Leben, als wirklich Jesus Christus zu verherrlichen? Spurgeon hat mal Folgendes gesagt: Je heiliger ein Christ wird, desto mehr gewahrt er seine Unvollkommenheit und die Gottlosigkeit seiner Sünde, und diese wird ihm nicht erträglicher, sondern immer unerträglicher. Ein Mensch, der unter das Wasser taucht, mag viel tragen können. Tatsächlich rollen zentnerschwere Lasten über sein Haupt. Doch er fühlt nichts von ihrem Gewicht. Aber bringe ihn an das trockene Land, tue etwas Wasser in ein Gefäß, wie schwer wird es ihm, wenn er es auf seinen Kopf tragen soll. Wenn er in dem Element ist, fühlt er das Gewicht nicht. Denn es umgibt ihn von allen Seiten, aber bringe ihn aus dem Element heraus und alsbald beginnt er dessen Schwere zu empfinden. So ist ein Sünder in seiner Sünde gleich einem Menschen unter dem Wasser. Er fühlt die Lasten der Sünde nicht. Aber bringe ihn heraus und bringe ihn in ein neues Element und sofort wird ihm die Sünde überaus sündig. Oh, wenn doch er doch vollkommen sein könnte. Und das ist wirklich so, ihr Lieben, dass wenn man in dieser Welt lebt und mit Gott nichts am Hut hat, dann ist Sünde nichts Schlimmes, dann sündigt man einfach drauf los. Aber wenn man Jesus angenommen hat, wenn man für Gott abgesondert ist, dann wird jede Sünde eine schwere Last in unserem Leben. Und dann fangen wir an, Sünde zu hassen. Und das ist der richtige Weg. Und deshalb ist auch die Freude am Geschenk der Gemeinde, weil wir gehören dann dazu als Heilige zu der Familie Gottes. Das Dritte, Freude an dem Geschenk der Gemeinde. Und da, ich bin beim Zweiten eigentlich noch, gehe nochmal zurück, Freude am Geschenk der Gemeinde. Und da geht es jetzt, was Gemeinde ausmacht, Aufseher und Diakone nennt er hier. Samt den Aufsehern und Dienern, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Was macht die Gemeinde aus? Nun, interessant sagt er hier, dass es in der Gemeinde verschiedene Leute gibt. Die eine werden genannt Heilige, die nächste werden genannt Aufseher oder Älteste. Diener ist das griechische Wort Diakonos, das ist ein Diakon und die Aufseher werden mit Episkopos oder Bischof eben genannt. Das sind die Begriffe für Menschen, die Verantwortung auch in der Gemeinde übernehmen. Ja, die Aufseher, die schauen, dass in der Gemeinde nichts Böses hineinkommt, so wie Paulus das in Apostelgeschichte 20, Vers 28 schreibt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, welche er durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Also Ältesten sind eigentlich Hirten, die aufpassen müssen, dass keine reißenden Wölfe reinkommen in die Gemeinde, die Gemeinde beschützen und der Gemeinde helfen, auf gutem Weg vorwärts zu gehen. Sie üben natürlich auch Autorität aus und sie leiten und führen. Die Ältesten werden in ihrer Anrede im Philipperbrief in besonderer Weise angesprochen. Dann kommt als nächstes dieses Wort Diakone. Die gehören jetzt nicht zum Leitungsgremium in diesem Sinn, aber Diakone wurden ja eingesetzt in Apostelgeschichte 6 als Diener, die geholfen haben für verschiedene praktische Aufgaben und dann natürlich auch andere. Und wir lesen Apostelgeschichte 6, Vers 4, wo die Ältesten sagen, wir aber wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren, damit wir diese Zeit haben. Und deshalb haben Diakone ihnen geholfen, das tun zu können. Lasst uns wirklich von Herzen dankbar sein, auch für die Gemeinde. Also ich denke, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt oder als die Gemeinde Jesu, weil das ist das Größte überhaupt in diesem Universum. Jesus Christus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Deshalb ist das das Größte überhaupt in diesem Universum. Und wenn du zu einer Gemeinde Jesu gehörst und mitarbeitest, dann bist du an dem wichtigsten Projekt Gottes überhaupt in diesem Universum dran. Das heißt, das Allerwichtigste ist die Gemeinde, weil das Gottes Anliegen ist. Und wenn ich Gottes Anliegen zu meinem Anliegen mache, dann wird mir die Gemeinde groß und wichtig. Und es kann eine große Hilfe sein, sich immer wieder ganz bewusst an die Stärken der Gemeinde eben zu erinnern und die Gemeinde schätzen zu lernen. Und ich denke, das könnt ihr hier auch. Ich finde viele, die in der Gemeinde sind, die immer kritisieren, so wie Peter das erzählt hat. Ja, das war nicht gut und jenes war nicht gut. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Hund, der eine Rasenmaschine schleppen musste. Also war so mit Mechanik gemacht, indem er die Rasenmaschine geschleppt hat, hat sie auch Rasen gemäht. Und dieser Hund hatte immer eine Angewohnheit, wenn er jemanden sah, ist er stehen geblieben und hat gebellt. Und dann sagte da der Mann, dem der Hund gehörte, wisst ihr, achtet nicht drauf, das ist halt leichter zu bellen, als die Rasenmaschine zu schleppen. Und deshalb ist er immer angehalten und hat gebellt. Und so ist es auch manchmal bei den Leuten. Ja? Es ist leichter zu kritisieren, als zu arbeiten. Und deshalb will uns Gott hier ermutigen, auch sich in der Gemeinde einzusetzen. Lasst uns dankbar sein für unsere Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer sagte mal, danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind, so hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen. Seht ihr, wie wichtig das ist, auch dankbar zu sein für die Gemeinde. Die Diakone, habe ich schon gesagt, die haben ja auch eine besondere Aufgabe in der Gemeinde zu dienen. Und ich habe mal gelesen, eine Gemeinde ist eigentlich keine Wohlfühlgemeinschaft, obwohl man sich da schon gerne wohlfühlen soll. Also ich denke, So beim guten Essen, so wie jetzt, ne, kann man sich wohlfühlen. Oder beim Sport und Spiel. So dem Sickert zuzuhören ist ein bisschen schwierig, wenn er so eine ganze Stunde hier redet. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Also Gemeinde ist nicht nur Wohlfühlen, sondern Gemeinde ist eben auch eine Dienstgemeinschaft. Und das sagen die Diakone aus. Ja, deshalb ist es immer wichtig zu gucken, wo kann ich mithelfen in der Gemeinde, wo kann ich in der Gemeinde etwas tun. Lasst mich noch das Dritte betrachten, Freude an dem Geschenk der Gnade und Frieden. Also Gott macht uns einige Geschenke, ja, der Gotteskindschaft haben wir gelesen, die Heiligen in Christus, Freude am Geschenk der Gemeinde, hier lesen wir von eben den Geschwistern, den Leitern und den Diakonen und das Dritte, Freude am Geschenk der Errettung. Was eine Familie ausmacht, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es so, das ist, dass man sich gegenseitig beschenkt und das auch durchs Jahr hindurch, dass man dann zu bestimmten Anlässen auch mal so ein Geschenk einander macht. Und so beschenkt Gott auch uns, weil Gott unser Vater ist. Und die zwei großartigsten Geschenke, die er uns macht, ist Gnade und Friede. Jetzt müssen wir natürlich die Begriffe auch ein bisschen füllen. Was bedeutet das, Gnade und Friede? Im griechischsprachigen Raum war der Gruß Kaire gebräuchlich, also freudig heißt es dann, ja. Also freudig, so wie bei uns im Süddeutschland heißt es Grüß Gott. Am Anfang habe ich immer gedacht, ach, kann ich das überhaupt sagen oder so, ja. Grüß Gott oder grüß ihn selber oder so, ja. Aber das ist so ein Gruß bei uns in Süddeutschland. Woanders ist es Hallo oder so. Aber in Griechenland war es eben freudig. Und das Interessante ist, dass es dieses Wort Kaire ist verwandt mit dem Wort Charis, Gnade. Also freudig und Gnade haben Verwandtschaft da drin. Ja? Und vermutlich gebraucht Paulus ganz bewusst dieses Wort als Gruß, um den Philippern klarzumachen, dass Gnade noch viel wichtiger ist als Freude. Gottes Gnade lebt. Wer aus Gottes Gnade lebt, der kennt wahre Freude. Und ich denke, Gnade ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und Gnade vor allem ist etwas, was ich nie verdient habe, was Gott mir schenkt. Und in die Gemeinschaft mit ihm ist seine Gnade eben seine Führung, seine Bewahrung, sein Wirken, auch durch unseren Dienst, seine Freude und sein Frieden. Man kann also mit Recht sagen, dass Gottes Gnade für uns noch lebenswichtiger ist als die Luft zum Atmen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Begriff gehört habt, billige Gnade. Also dass man sagt, naja, gnadischer Gnade, die nehme ich halt an und fertig. Aber was ist wirklich Gnade? Um die Gnade zu begreifen, da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die mich selber berührt hat und ich denke, die uns klar macht, was Gnade ist. Ein Junge benahm sich in der Schule immer wieder unmöglich und war immer frech und zum wiederholten Male ist er zum Direktor gerufen worden. No. Er zeigte sich uneinsichtig, als der Direktor vor ihm stand und hat gesagt, so, das und das hast du gemacht, jetzt musst du Schläge bekommen. Und damals in der Schule, das war schon fast 100 Jahre schon zurück, heute darf man das ja nicht machen, ne, obwohl es manchmal nötig wäre. Ja. Also der hat was auf die Finger gekriegt, ne, der Schüler, weil er frech war. Und dann hat er gesagt zu seinem Direktor, ja, machen Sie das, schlagen Sie mir auf die Finger und dann habe ich es hinter mir und dann kann ich wieder gehen. Also er hat überhaupt keine Einsicht gezeigt, dass er schuldig war, dass er nicht richtig gehandelt hat. Und hat der Direktor Folgendes gesagt. Dieses Mal werde ich an deiner Stelle bestraft werden. Es wird Zeit, dass du begreifst, was Gnade ist. Und dann hat er seine Hände hingelegt und der Schüler musste draufschlagen. Ja, richtig die Schläge, die eigentlich er verdient hatte. Und der Schüler konnte nicht mehr. Nach ein paar Schlägen hat er aufgehört. Tränen liefen ihm aus dem Gesicht. Und er hat gesagt, schlagen Sie lieber mich, ich kann das nicht. Und der Direktor bekam seine Schläge trotzdem, dann von anderen Lehrern. Und dann legte er seine geschwollenen Hände tröstend auf sein Gesicht und sagte, siehst du, das ist Gnade. Und seitdem war der geheilt. War er nicht mehr frech. Und schaut mal, lieber Geschwister, das genau hat Jesus für uns gemacht. Ne? Wir haben versagt, wir haben gesündigt und dann hat Gott seinen Sohn ans Kreuz gehängt für dich und mich, für unsere Schuld und er starb dort. Im Alten Testament hatte Gott dem, der gesündigt hat, eine Möglichkeit des Opfers gegeben. Das war die Gnade im Alten Testament. Also wenn jemand gegen das Gesetz gesündigt hat, wäre ja eigentlich von Gott sofort zu bestrafen, also gar mit dem Tod. Aber Gott gab diese Möglichkeit der Gnade. Und wie sah das im Alten Testament aus? Jemand musste ein Lamm bringen oder auch ein größeres Tier, musste seine Sünde bekennen, laut bekennen, was er für eine Sünde getan hat. Und dann musste selber die Hand auf das Tier legen und das Tier töten. Und als das Tier starb, sah er, das hat meine Sünde getan, damit dieses Tier sterben musste. Und Jesus starb am Kreuz für uns, genau aus dem gleichen Grund. Das ist Gnade, weil Gott uns dann vergibt. Unser Vater im Himmel hat Jesus Christus dann von dem Toten auferweckt. Und er bietet uns seine Gnade und Vergebung an, in Jesus Christus. Wisst ihr, wie ich mich freue, liebe Geschwister, dass Gott nicht zu mir sagt, bessere dich, Sickert, streng dich an, reiß dich zusammen, ja? Sondern sagt er nicht zu mir. Weißt du, was er sagt? Er sagt, komm zu mir, bekenn deine Schuld und ich schenke dir ein neues Leben. Sag zu Jesus, Herr Jesus Christus, kehre du bei mir ein, komm in mein Leben. Und dann kommt Jesus mit seiner Kraft in dein Leben hinein und du wirst ein neuer Mensch. Und das ist Gnade. Er vergibt dir deine Schuld und Sünde. Interessanterweise steht in der Bibel, dass er sogar die Sünde so vergibt, dass er nie an sie mehr denkt. Das können wir Menschen gar nicht uns vorstellen, wenn uns jemand was Böses angetan hat. Das vergessen wir nicht. Ja? Manchmal sind 20, 30 Jahre vergangen. Ich weiß noch, eine Tante von mir, die hat mich mal bloßgestellt bei irgendeiner Hochzeit, da war ich, glaube ich, 7 Jahre alt. Immer wenn ich die gesehen habe, kam das hoch. Ja, ja, ich habe das nicht vergessen. Aber wisst ihr, Gott vergisst alles. Und du bist dann wirklich neu. Das ist Gnade. Und Gnade, würde ich sagen, das ist das größte Geschenk, das Gott uns überhaupt macht. Und das Zweite, was Gott uns macht, das ist der Friede. Wir lesen hier in Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Damals in Israel war der häufigste Gruß Shalom. Ja, das ist Friede. Und Friede wird nur auf der Grundlage der Gnade auch uns gegeben. Ich denke, wir freuen uns ja, wenn bei uns im Land Friede herrscht. Wenn wir so in manche Länder schauen, wie zum Beispiel Syrien, wo viele Flüchtlinge herkommen, wo alles zerbombt ist und wo richtig Krieg herrscht, oder andere Länder, dann können wir froh sein, dass bei uns in Deutschland Friede herrscht. Und ich habe selber noch nie Krieg erlebt. Also ich bin eine sehr begnadete Generation, ihr auch, ja, viele von euch. Aber vielleicht gibt es ja welche, die ganz älter sind, schon so in den 80er oder 90er Jahren, die haben noch Krieg erlebt. Aber noch viel wichtiger als der politische Friede ist der Friede mit Gott. Friede mit Gott, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Als die Bibel in die Sprache von Kohl-Indianer übersetzt wurde, suchte man nach einem Begriff für Frieden in diesem Stamm. Ja? Und man fand heraus, dass die Worte ein stilles Herz genau das ausgesagt haben, was eigentlich Friede ist. Das heißt, ein stilles Herz, wenn mein Herz vor Gott Ruhe und Stille findet, das ist Friede. Friede mit Gott. Was für ein wunderbares, kostbares Geschenk ist doch dieser Friede mit Gott. Und Paulus schreibt in Römer 5, Vers 1, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben an Gott haben wir Frieden durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein berühmter Arzt stand mal eines Tages vor der Leiche eines hingerichteten Professors. Es war ein recht harter Mann und er war nie sentimental, dieser Arzt. Und als er näher rangekommen ist an diese Leiche, ist er ganz erschrocken und war ganz bleich geworden. Und man hat gedacht, was ist denn los mit diesem Mann? Ja, zeigt ja normalerweise solche Empfindungen nicht. Und dann sagte der Arzt Folgendes: Meine Herren, dieser Mann hier ist mein Jugendfreund gewesen. Nun bin ich ein berühmter Arzt und hier liegt er als Verbrecher. Lassen Sie es mich so aussprechen. Außer der göttlichen Gnade weiß ich keinen Grund, warum ich nicht so geworden bin. Und da habe ich mir gedacht, ja, so ist es. Gottes Gnade ist etwas Wunderbares, das uns bewirkt. Weil wenn Gottes Gnade aus meinem Leben mal weggedacht wird,
dann gäbe es keinen Frieden mit Gott und dann wer weiß, was aus meinem Leben geworden wäre. Aber die Gnade Gottes und der Friede Gottes ist so kostbar. Ja, wir haben jetzt drei Geschenke betrachtet heute Abend. Freude am Geschenk der Gotteskindschaft. Wir haben betrachtet Freude am Geschenk der Gemeinde. Das werden wir noch in den nächsten Tagen vertiefen. Und Freude am Geschenk der Gnade und Frieden. Was ist das Leben als Christ? Wisst ihr, in der letzten Zeit habe ich manchmal so oft Bedenken, dass ich bei manchen Leuten den Eindruck habe, dass sie nur Christ sein wollen, damit ihr Leben so ein bisschen das i-Tüpfelchen noch draufkriegt. Einem geht es ja sonst ganz gut und jetzt noch Christ zu sein, den Himmel in der Tasche haben, dann ist es noch besser. Ja, so als i-Tüpfelchen, als Ergänzung, so Sahnehäubchen für mein altes, selbstbestimmtes Leben. Das ist zu wenig, ehrlich gesagt. Gott will mir ein ganz neues Leben schenken. Gott will mich verändern. Er will mich aus einem Sklaven der Sünde zu einem Heiligen machen, zu einem Sklaven Jesu Christi. Auch meine neue Familie, die Gemeinde, wird mir nicht viel bedeuten, wenn Jesus Christus nur so ein i-Tüpfelchen für mein Leben ist, sondern die kostbaren Geschenke der Gnade und des Friedens werde ich unbeachtet lassen, wenn nicht, ja, Gott wirklich mein Leben verändert, wenn er nicht in meinem Leben wohnt, wenn er mein Leben nicht ganz in seine Gewalt nimmt. Und ich hoffe, dass bei uns das anders ist. Ich wünsche uns allen, dass wir von diesem neuen Leben in Christus geprägt, durchdrungen werden, dass seine Gnade und sein Friede uns wirklich durchströmt und dass wir Gesegnete sind, Heilige sind und uns in seiner Gemeinde einsetzen. Ja, das ist so der Grundgedanke, wo ich jetzt heute mit diesen zwei Versen eingestiegen bin. Vielleicht hat noch jemand eine Frage, kann ich darauf eingehen. Ansonsten würde ich hier dann Schluss machen. Wenn keine Frage ist, würde ich einfach sagen, vielleicht können wir noch zusammen beten und Gott danken für das, was er alles uns schenkt. Ja? Wir haben ja so einige gute Dinge hier sehen, die Gott uns schenkt. Ja? Freude am Geschenk, Freude an der Gemeinde und Freude am Frieden.
Ich habe eben gedacht, du hast so viel über Freude gesagt. Und gestern stand der Benjamin und ich. War das gestern, Benjamin? Das war gestern, ne? Hier nach dem. Ach nee, das war Dienstag. Mensch, ja, die Zeit ist schon. Das war, ja. Ja, da hatten wir Taufkurs gehabt. Und wir haben, das kann ich euch auch so zur Freude sagen, 9 Leute, die sich taufen lassen wollen. Ich finde das Wahnsinn. Also ich bin tief beeindruckt. Und dann sind wir rausgegangen und dann hat Luba etwas erzählt. Luba hat sich ja bekehrt vor einigen Wochen und sie kennt ja jetzt den Unterschied zwischen früher und jetzt. Das ist so neu bei ihr noch. Sie ist 42 Jahre alt und dann sind wir so rausgegangen. Und die Älteren sind schon alle zum Auto gegangen. Nachher kamen die Älteren zurück und schauten, was ist denn da los, weil Luba nicht aufhört zu reden. Ja? Und sie hat uns erzählt, ein kleines Beispiel, was sie tief bewegt hat. Montag war sie das erste Mal in der Gebetsstunde gewesen. Und dann hat sie gesagt, was am Montag mit mir passiert ist, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war so ergriffen davon, wie Menschen Gott anbeten. Von dieser Gebetsgemeinschaft. Ich war so ergriffen. Sie hat Worte, ich kann das gar nicht nachsagen jetzt. Und du siehst an ihren Augen, dass sie ringt, um Worte zu sagen, was sie erlebt. Und du hast 2 Möglichkeiten beim Zuhören. Entweder du stehst dabei und denkst, Luba hat den Verstand verloren. Aber du siehst an den Augen, der Verstand ist messerscharf. Da hat niemand den Verstand verloren. Hier bezeugt jemand, dass er ergriffen ist durch Christus, dass er mit Jesus lebt und nicht fassen kann, dass wie schön es ist, mit Gott zu sprechen. Und ich war so froh, dass der Benny das da mitgehört hat. Da war noch jemand da, ich weiß gar nicht mehr. Ich hab mich so sehr darüber gefreut. Und das sind ja so diese Punkte, ja, Freude am Geschenk der Gotteskindschaft. Und ich habe eben da gesessen, habe bei dem Punkt gedacht, ja, ich bin jetzt schon 32 Jahre lang ein Kind Gottes. Man kann sich auch an Geschenke gewöhnen, ne? Und nach dem 5. Snickers schmeckt der auch nicht mehr, oder? Ist es so? Geht es euch auch so, ja? Und ein Liter Cola, noch ein Glas drauf, schmeckt auch nicht mehr, oder? Und dann ist es bei uns so, dass wir gar nicht ahnen, wie schön das ist. Aber wenn jemand aus der Welt kommt, Christus angenommen hat, der kann sein Glück nicht fassen, gerettet durch Jesus Christus, Kind Gottes geworden, die ganze Vergangenheit ausradiert und die Zukunft steht offen. Sie kann jetzt leben mit Christus und darf jetzt in der Gemeinde mit den anderen mitbeten und sie steht da und ringt mit Worten und erklärt uns, ich war tief bewegt und ja, Benjamin, vielleicht hast du es besser in Erinnerung, aber so ähnlich war es, ja, wie ich das jetzt hier sage, ja, vielleicht nicht ganz so schön, wie sie es wirklich live gemacht hat, ja, und ich wollte euch einfach sagen, was haben wir für ein Vorrecht, dass wir mit dem allmächtigen Gott reden können, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass wir Gemeinde haben. Ich habe mich so gefreut, in die Gemeinde zu kommen. Das sind meine Geschwister, meine Freunde, mit denen ich eine Ewigkeit zubringe. Ne? Deswegen gebe ich mir auch Mühe, dass ich, wenn ich in den Himmel gehe, einen guten Ruf habe. Versteht ihr? Keiner lacht. Naja, okay, gut. Ja, und ich freue mich auch an dem Geschenk der Gnade und den Frieden, den wir haben. Und den Unterschied kann man so schön sehen, wenn gerade ein Frischbekehrter dazukommt, der es nicht fassen kann, was er in Christus bekommen hat. Und ich wünsche euch allen, die wir schon so lange gläubig sind, so wie ich vielleicht, dass wir uns ein bisschen mehr freuen, okay? Ich habe so lange Gesichter hier gesehen. Was waren das, Kaffeekannen, ja oder was? Okay.
Bleib da, Andreas. Wir können vielleicht noch zusammen beten, dann kannst du noch vielleicht abschließen, das Gebet. Ich weiß nicht, steht ihr beim Gebet auf? Ja, dann stehen wir auf. Lasst uns beten. Gott danken für das, was er uns geschenkt hat. Und danke, Herr Jesus, dass du ja, uns gerufen hast, dass du uns herausgerufen hast aus dieser Welt und dass du uns in deine Familie hineinrufst, dass du dich nicht schämst, ja, unser Herr zu sein und Gott, unser Vater, dass du uns überschüttest mit Gnade und Frieden. Und ich muss immer an dieses Lied denken, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Oh, Herr Jesus, danke, dass dieser dein Friede unsere Herzen zur Ruhe, zur wirklich wahren Freude und zum Glücklichsein führen dürfen. Dich zu kennen ist wirklich das Größte überhaupt auf dieser Welt. Und dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich und beten dich an. Amen.